Nun bitte ich jemand auf die Bühne, dem Sie garantiert schon mehrfach begegnet sind. Nein? Doch. Im Fernsehen, im Kino. Hier und heute begegnen Sie ihm nun persönlich. Er wird aus seinem Roman »Hast du uns endlich gefunden?« lesen. Ich bitte Edgar Selge auf die Bühne.
Guten Abend. Danke für die Einladung. Ich fange mittendrin an. Dazu sollten Sie wissen, der Erzähler ist 12, spielt 1960 in einer ostwestfälischen Kleinstadt, Herford, nächste Großstadt ist Bielefeld. Das ist die Familie eines Gefängnisdirektors. Die Familie wohnt 50 Meter von der Mauer weg. In der ganzen Familie wird Musik gemacht, alle machen Musik, alle vier Kinder und die Eltern. Der Vater sehr ambitioniert, lädt die Strafgefangenen zu Hause in die Wohnung ein und die sind sein Publikum, das ihm nicht weglaufen kann. Und das Kapitel, aus dem ich jetzt lese ein Stück, heißt Dvořák, weil der älteste Bruder, Musikstudent, das Dvořák-Konzert übt. Ich fange aber an einer Stelle, wo der Vater und dieser Musikstudent den jungen Erzähler, der heißt übrigens Edgar, mitgenommen haben nach Bielefeld zu einem Konzert in die Oetkerhalle, wo zwei damals weltbekannte Instrumentalisten auftreten, Wilhelm Kempf, ein Pianist, und Pierre Fournier, ein Cellist, spielen Beethoven-Sonaten und beide Aushängeschilder in der Nazi-Zeit, der eine für das Vichy-Regime in Frankreich und der andere halt in Deutschland. Werner hat am Ende des Konzerts in der Oetkerhalle spöttisch bemerkt, dass es schon etwas Besonderes ist, diese beiden alten Nazis zusammen musizieren zu hören. Normalerweise suchen die sich jetzt jüdische Künstler als Partner. Kempf zum Beispiel tritt gerne mit Yehudi Menuhin auf. Mein Vater hat die Lippen zusammengekniffen. Irgendwann hat er gesagt, aber dass sie großartig gespielt haben, wirst du doch nicht bestreiten. Ja, ja, sagt Werner lässig, etwas ölig spielt Fournier schon, ein bisschen charakterlos eben. Das nächste Mal kannst du dir deine Karte selber kaufen, sagt unser Vater ziemlich scharf. Kein Problem, sagt Werner lässig, mit meinem Studentenausweis wäre ich sowieso umsonst reingekommen. Der Rest der Rückfahrt verlief in eisigem Schweigen. Da ich bei so einem Streit nichts beizutragen habe, spüre ich nur die Spannung zwischen den beiden und das ist nicht gerade angenehm. Außerdem möchte ich es mir mit keinem verderben. Mit meinem Vater habe ich seltsamerweise Mitleid. Ich spüre, dass er an der Wand steht und ihm die Argumente schlapp aus den Händen fallen. Er will nicht als Nazi rüberkommen, aber sein ganzes Denk- und Sprachgebäude ist in dieser Zeit errichtet worden und so schnell findet er kein anderes. Unser Vater unterscheidet zwischen schöpferischen und nachschöpferischen Fähigkeiten. Da muss man erst mal drauf kommen. Aber er sieht da ausdrücklich einen Rangunterschied. Dramatiker und Komponisten etwa rangieren über ihren Interpreten, den Musikern und Schauspielern. Zuhörer, Leser, Theaterbesucher und so weiter sind sowieso nur Fußvolk. Das macht mich zornig. Ich finde es eine Zumutung, vom schöpferischen Vorgang ausgeschlossen zu werden. Zuhören kann doch eine ebenso schöpferische Tätigkeit sein wie komponieren. Mein Vater zeigt mir einen Vogel, wenn ich das sage. Er glaubt an oben und unten. Ganz egal, ob er von Gott spricht, von Beethoven, Dostojewski, Rembrandt, Hitler, Adenauer, von Generälen oder Eltern. Überall wimmelt es von Vorgesetzten. Das ist seine Welt. wenn er das Wort schöpferisch ausspricht, mit feuchter Aussprache und kurzem, akzentuiertem Ö, muss ich an eine Suppenkelle denken. Seine Hand zuckt kurz in der Luft. Bin ich zu dicht? Zuckt kurz in der Luft, als würde ein großer Geist aus dem Nichts schöpfen. Das kann ja nicht sein. Jeder Schöpfer findet etwas vor, womit er umgeht und was er verwandelt. Und das tue ich beim Hören vor Werners Tür, wenn er das Dvořák-Konzert übt, auch. Ich empfinde etwas, lasse mich berühren, stelle mich zur Verfügung. Der Komponist, der Interpret, der Zuhörer, alle legen doch gemeinsam ihre Erfahrungen von Chaos und Ordnung nebeneinander. Gerade weil es Dvořák und meinem Bruder gelingt, den Eindruck unbändiger Lebenskraft so plastisch entstehen zu lassen, öffnen sich meine eigenen Abgründe und Sehnsüchte. Da muss ich durch, das muss ich zulassen und überstehen, ganz alleine. Und das gelingt mir nur, wenn ich mich in der Gemeinschaft von Dvořák und meinem Bruder als Gleicher unter Gleichen erlebe. Unser Vater hat aber noch eine Variante seiner Theorie vom Schöpferischen. Beim Mittagessen sagt er, die Juden seien nachschöpferisch, aber nicht schöpferisch. Zugleich versucht er mit dieser Unterscheidung seine Bewunderung für die gesamte russisch-jüdische Geigentradition auszudrücken, aber im Sinne von Schuster, bleib bei deinen Leisten, ihr Juden könnt zwar toll Geige spielen, aber bildet euch nicht ein, komponieren, dichten oder malen zu können. Am Tisch herrscht Stille, niemand sagt was. Meine Mutter stimmt zu. Sie, die selbst nur ein eierndes Vibrato auf der Geige hinkriegt, redet angeekelt über rutschende Tonübergänge, sogenannte jüdelnde Rutscher, und meint damit Jahrhundertgeiger wie Kreisler, Hubermann, Heifetz oder Menuhin. Werner und Martin sagen nichts, als ob sie abwarten. Die Stimmung ist gespannt. Ich spüre unsichtbare Funken in der Luft, jongliere in meinen Gedanken mit einem Einwurf und hoffe, ein Feuerchen zu entfachen. Ich sage nur, Mendelssohn ist doch ein großer Komponist, oder? Unsere Eltern brauchen einen Moment, um nachzudenken. Natürlich schätzen sie diesen Komponisten, dann ziehen sie fast gleichzeitig die Stirn kraus und gleiten gemeinsam in diesen missmutigen Ausdruck, der auf ihrem Gesicht erscheint, wenn das Gespräch auf die Juden kommt. Mendelssohns Musik sei eben eigentlich zu schön. Ein bisschen wie Konfekt. Wenn man zu viel davon hat, wird einem schlecht. Mendelssohn sei zwar sehr eingängig, aber ohne Tiefe, letztlich ohne Seele. Das reiche an Brahms oder Schumann nicht ran. Trotzdem, das geben Sie zu, hören Sie gern das Violinenkonzert, das Klaviertrio, einige Lieder ohne Worte und auch das Oratorium Elias hat unvergesslich schöne Stellen. Und nicht zu vergessen, als Wiederentdecker von Bach haben ihm die Deutschen viel zu verdanken. Dann meldet sich Werner zu Wort. Das habe ich gehofft. In Mendelssohns Schönheit, sagt er, sei immer eine Hetze spürbar, ein Gejagtsein. Die Rastlosigkeit, mit der dieses Volk in seiner ganzen Geschichte geschlagen sei, könne man in jedem Takt hören. Allerdings müsse man die Musik dazu richtig spielen, ein hohes Tempo riskieren, das falsche Rubato weglassen und sich nicht auf den sogenannten schönen Stellen ausruhen, bis sie einem zum Hals raushängen. Da sind unsere Eltern still. Erstmal, weil unser Vater rein technisch die Tempi im Mendelssohn-Trio nicht so schnell nehmen kann wie Werner auf dem Cello. Von meiner Mutter, die eigentlich nur die langsamen Sätze spielen will, ganz zu schweigen. Aber die beiden Alten sind sich auch nicht mehr so bombensicher, ob ihr Urteil über die Juden und das Jüdische stimmt. Es ist ihnen selbst nicht recht, was sie denken. Ihre Vorurteile machen sie nicht froh, zurück können sie aber auch nicht und so stecken sie in einer Gedankenfalle. Deshalb kommen sie jetzt auf jüdische Bekannte zu sprechen, die sie schätzen und achten. Es könnte alles gut sein. Das Gespräch könnte einen friedlichen Verlauf nehmen. Der große Streit scheint abgewendet. Aber Edgar, der kleine Zündler, ist noch nicht zufrieden. Ganz harmlos werfe ich ein, ist die Bibel keine schöpferische Erfindung? Prompt antwortet unser Vater, die Bibel ist überhaupt keine Erfindung, sondern Gottes Wort, das sich an alle Menschen richtet. Das würde ich aber auch sagen, ereifert sich unsere Mutter. Gerade die Juden haben Gottes Botschaft des Neuen Testaments mit Füßen getreten und Christus, der sie retten wollte, respektlos ans Kreuz genagelt. Trocken, vollkommen humorlos, sagt Werner, dann seid ihr ja quitt. Von Respekt zeugt euer Umgang mit den Juden auch nicht, eher von Mordlust. Das ist ein Satz für eine große Stichflamme. Eine kurze Zäsur und dann schlägt unser Vater mit der flachen Hand auf den Tisch, das Geschirr und Besteck klirren. Es hat niemand gewusst, was in den KZs geschieht und wer es gewusst hat, ist abgeholt und selbst nach Auschwitz geschickt worden. Und unsere Mutter schüttelt den Kopf, weil wir Kinder keine Ahnung haben, wie die Juden sie damals von allen Plätzen gedrängt hätten, im Theater, in der Oper, in Konzertsälen, in Universitäten, in den feinen Restaurants, in den Zeitungen, in der Politik. Ach, überall, wo man hinsah, die Juden waren immer schon da. Überall haben sie einem vor der Nase gesessen. Ich muss gar nichts sagen, die Sache läuft von alleine. Auf Werner ist Verlass, im richtigen Augenblick ist er zur Stelle. Zu unserer Mutter sagt er, regt euch doch nicht auf, ihr habt ja gründlich aufgeräumt. Jetzt könnt ihr zufrieden in eurem arischen Mief sitzen und euch an der eigenen Tiefe berauschen, Seele im Überfluss. Keiner bleibt mehr auf dem Stuhl sitzen, die Tafel ist schlagartig aufgehoben. Aber das Essen ist noch warm. Der falsche Hase und der Rotkohl und die Salzkartoffeln auf dem Teller sind gerade erst probiert und haben Appetit gemacht. Niemand will jetzt beleidigt in seinem Zimmer verschwinden. Selbst unser Vater will mit unserer Mutter nicht ins Bett, bevor er gegessen hat. Also setzen sich alle wieder hin und essen schweigend weiter. In den Gehirnen arbeitet es, auch bei mir. Paul Celan ist doch auch kein schlechter Dichter, sage ich, und schiebe mir zur Sicherheit eine Gabel mit einem großen Stück falschen Hasen in den Mund. Martin hat mir zu Weihnachten ein Büchlein von ihm geschenkt, Mohn und Gedächtnis, eigentlich zu früh für mich, aber Martin verfolgt eben auch seine pädagogischen Pläne und mir hat dies Geschenk enorm geschmeichelt. Jeder in der Familie hat in den Weihnachtstagen einen Blick auf Celans Gedichte geworfen, vor allem auf die Todesfuge. Schwarze Milch, der Frühe, wir trinken sie abends, wir trinken sie mittags und morgens, wir trinken sie nachts, wir trinken und trinken, wir schaufeln ein Grab in den Lüften, da liegt man nicht eng. Die Worte sind schön, sagt unsere Mutter, auch wenn ich sagen muss, dass ich nicht alles verstehe. Und unser Vater sagt zu Martin über seinen Brillenrand hinweg, du kannst ja dann Edgar erklären, was das heißt, dein goldenes Haar, Margarete, dein aschenes Haar, Sulamit. Erklär du's ihm doch, sagt Werner, du weißt doch am besten Bescheid. Mein Vater wirft sein Besteck auf den Teller, das am Rand eine Ecke abspringt und schreit, red doch nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst, du hast doch damals noch gar nicht gelebt. Ich bin 1940 geboren, falls du das vergessen hast. Und da haben sie in den Todesfabriken gerade so richtig losgelegt. Ach, und als Baby hast du das mitgekriegt, ja? Mach dich doch nicht lächerlich, höhnt unser Vater. Warum haben wir dich bloß gezeugt? Unsere Mutter legt ihre Hand auf seinen Arm und murmelt, das solltest du trotzdem nicht sagen. Ja, natürlich, verbessert er sich, aber wenn er einen solchen Stuss redet. Es ist schon zu spät. Werner lässt sich seine Antwort nicht nehmen. Ich dachte eigentlich, ihr hättet schon genug Kinder umgebracht, aber sicher hättet ihr mich im Euthanasieprogramm auch noch unterbringen können. Jetzt geht's los. Wenn du bei mir am Tisch sitzen willst, pass auf, was du sagst. Ich muss hier nicht am Tisch sitzen, ich kann auch in Detmold wohnen. Werner bleibt immer ganz ruhig. Je länger der Streit dauert, desto besser gefällt er ihm. Er bleibt keine Antwort schuldig. Er hat immer das letzte Wort. Ich schick dich in eine Schlosserlehre, brüllt unser Vater. Das ist jetzt zu spät, sagt Werner. Das wollen wir doch mal sehen. Versuch's doch mal. Noch hängst du von mir ab. Du bist nicht volljährig. Ich zahle dein Studium. Da finden wir schon eine Lösung, entgegnet Werner. Wir können das Gespräch ja in der Akademie fortsetzen mit den Professoren. Wir können ja mal wegen eines Stipendiums nachfragen. Wenn du nicht mehr zahlen willst, weil ich deine Nazi-Ansichten nicht teile, haben sie vielleicht Mitleid mit dir, aber ich fürchte, da wirst du kleinere Brötchen backen. Das Fleisch im Gesicht unseres Vaters wird leicht zittrig. Unsere Mutter wird dünner und dünner, ihr Blick immer härter. Hinter ihrer Stirn hält sie verzweifelt fest, es kann nicht alles falsch gewesen sein, womit ich aufgewachsen bin. Und das, was daraus entstanden ist, Auschwitz, Stutthof, Dachau, Buchenwald, das hat doch nichts mit mir zu tun. Mein Vater springt auf, rennt aus dem Zimmer, knallt die Tür zu und schreit im Schlafzimmer weiter. Ja, ich gehe da mal üben, sagt Werner, steht auf und verlässt das Zimmer. Bis dahin. Ja, jetzt würde ich gerne ein Kapitel ganz vorlesen, das dauert aber schon 28 Minuten ungefähr. Ist das noch okay? Das Kapitel heißt Kino. Dieser 12-Jährige sitzt an der Gefängnismauer, also außen, an einer Stelle, wo nur Gelände ist. In meinem Blickfeld, Kino heißt es, in meinem Blickfeld hier an der Mauer gibt es einen Bretterverschlag mit einem geteerten Dach aus Pappe und zwei wackeligen Flügeltüren, die mit einem Schloss verkettet sind. Dass etwas neu errichtetes von vornherein so klapprig aussehen kann, erstaunt mich sehr. In diesem Schuppen steht ein schickes Auto, ein Zweisitzer von Renault, weiß mit roten Ledersitzen und offenem Verdeck. Auf dem Heck steht Florid Caravelle. Der lange Kühler hat die Form eines Haifischmauls, ein wunderschönes Cabrio. Es gehört unserem Gefängnispfarrer, Kubis. Seine Frau meint, das Auto verletze die Gefühle der Anwohner, wenn es zwischen Mauer und Aufseherhäuschen für alle sichtbar herumsteht. Deshalb haben sie diese hässliche Bude errichtet, damit es keinen Neid erregt, keine falschen Träume und auch vor klebrigen Kinderhänden und unerlaubten Übergriffen geschützt ist. Pastor Kubis fehlt ein Bein. Er hat es bei der Verteidigung des Westwalls verloren. Es war nur noch Matsch, hat seine Frau mir erzählt, da haben sie es lieber gleich abgeschnitten. Sein Ersatzbein hat mich schon immer interessiert. Kubis stellt es manchmal im Schlafzimmer ab, mit Strumpf und Schuh. Und wenn ich es dort sehe, tut es mir leid, weil es in der Ecke stehen muss wie ein ungezogenes Kind, das nicht mitspielen darf. Meistens läuft es aber mit Herrn Kubis herum und da ich oft rechts und links verwechsle, bin ich früher gelegentlich mit einer Gabel unter ihren Frühstückstisch gekrochen, um durch den Hosenstoff herauszufinden, wo das Holzbein ist. Es sind höllische Schmerzen, hat mir seine Frau erzählt, die er an seinem Stumpf hat. Nur hinterm Steuer, bei möglichst hoher Geschwindigkeit, am liebsten auf der Autobahn, beruhigen sich die Nerven seiner Amputationswunde. Deshalb fahren sie beide jedes Jahr um den halben Globus, erst auf einem Motorrad mit Beiwagen, dann in einer Isetta, dann mit einem Gutbrot und jetzt mit der Florid. Meistens geht die Reise ins Heilige Land und zwar so ziemlich nonstop. Ich kenne seine Frau gut. Über Jahre war ich in ihrer Kindergottesdienstgruppe. Sie erzählt sehr anschaulich alle biblischen Geschichten, lächelt etwas süßlich dazu, winkelt die Ellenbogen an, faltet die Hände beim Sprechen und nickt den Rhythmus ihrer Sätze mit. Das stört mich nicht. Sie liebt, was sie erzählt, und mehr brauche ich nicht, um zuzuhören. Ihr habe ich zu verdanken, dass ich mich im Alten und Neuen Testament gut auskenne. Wie bei Grimms Märchen finde ich in den Gleichnissen, die Christus erzählt, das vertrackte Schema meines eigenen Lebens wieder. Vor wenigen Tagen hat Pastor Kubis mich bei meinen Eltern verpfiffen. Und das bedeutet einen tiefen Einschnitt in sein und mein Verhältnis. Seitdem erinnert mich dieser Verschlag daran, dass ich in seinen Augen zu einem problematischen Fall geworden bin. Kubis hat beobachtet, wie ich nach einem heimlichen Kinobesuch nachts in mein Zimmer eingestiegen bin. Es war die Spätvorstellung von »Denn Sie wissen nicht, was Sie tun«. Er schaute gerade aus dem Fenster, weil er mit seinem Predigtext nicht vorankam. Predigen fällt ihm viel schwerer als Autofahren. Ich nehme zu seinen Gunsten an, dass er in Gedanken immer noch auf der Flucht ist vor den Kugeln, die sein Bein zerfetzt haben. Der Mann hat seine fünf Sinne einfach nicht beisammen. Trotzdem hätte er erst mit mir sprechen können, statt gleich zu meinen Eltern zu rennen. Eigentlich hat er mir immer gefallen, er ist ein sportlicher Typ, hasst das Gehüpfe mit den zwei Krücken und trägt, wenn es die Schmerzen zulassen, Prothese, enge Hosen, schicke Oberhemden, Autohandschuhe, oft sogar eine Rennfahrerkappe mit herunterhängenden Bändern und eine prangende Sonnenbrille von Ray-Ban. Samstags wäscht er seine Fluorid, wringt den Lederlappen aus und legt sich der Länge nach auf den Kühler, um hingebungsvoll die Frontscheibe zu polieren. Wenn er nach getaner Arbeit glücklich neben seinem Auto steht und zwischen lauter rostrotem Gefängnisklinker nach einem Stück blauer Ferne Ausschau hält, denke ich an James Dean. Der ist mit 24 Jahren auf dem Weg zu einem Autorennen in seinem Porsche verunglückt. Vielleicht hätte er eines Tages ausgesehen wie Pfarrer Kubis. Beide tragen in ihrem Gesicht Schmerz, Härte, Einsamkeit. Ich habe Kubis bewundert, aber das ist vorbei. Ich komme nur noch nicht drüber hinweg und starre deshalb immer wieder auf diese Bruchbude. Es ist mir ein Rätsel, warum mir Kubis so viele künftige Filmerlebnisse kaputt machen musste. Für mich ist das so schwerwiegend wie für ihn, wenn er nicht mehr Auto fahren dürfte. Von meiner Mutter habe ich gehört, dass er in der Nacht, als er mich am Fenster entdeckte, über einem Text aus der Offenbarung des Johannes brütete. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt einhergehe und man seine Schande sehe. Sicher war Kubis verzweifelt, weil er mit diesem Text nicht zurande gekommen ist. Seine Schmerzen haben ihn ans offene Fenster hüpfen lassen, um in der Nachtluft Weite und Unendlichkeit zu spüren. Ich glaube, er hat nichts von der Schönheit dieses Vergleichs begriffen. Dass Christus am jüngsten Tag in die Rolle eines Diebs schlüpft, der die Sünder auf frischer Tat ertappt und eben nicht wie ein Aufseher oder Denunziant, sondern wie ein Verbündeter, ist ein großer Trost. Andererseits nennt Christus diejenigen, die anständige Kleider tragen, glückselig. Aber das ist der schwarze Humor, den Jesus oft an den Tag legt, wenn er die Pharisäer bloßstellen will, die glauben, durch Biederkeit und Gesetzestreue dem göttlichen Strafgericht entgehen zu können. Vielleicht befürchtet Kubis, dass dieser Offenbarungstext als Predigt vor Gefängnisinsassen untauglich ist. Denn er könnte ja die Strafgefangenen ermutigen, auf ihre Vergehen stolz zu sein, anstatt zu bereuen. Alle, die im Strafvollzug arbeiten, sind total auf die Reue ihrer Schützlinge fixiert. Sie warten auf die ersten Anzeichen der Umkehr, sehnsüchtig, wie Gesanglehrer bei ihren Schülern auf die Entwicklung der Stimme. Reue kann aber nicht kontrolliert werden, grundsätzlich nicht. Wer das versucht, züchtet Schauspieler. Gepeinigt von Schmerzen und verzweifelt, keinen sinnvollen Predigtext bis Sonntag früh 10 Uhr zustande zu bringen, wird Kubis am Fenster sich gefragt haben, warum er statt Theologie nicht Jura studiert hat, wie sein Freund Dr. Selge im Haus gegenüber, der nie auf eine Kanzel muss, ein Gefängnis leitet und den ganzen Tag Klavier üben darf. Und dabei wird ihm aufgefallen sein, dass sich da drüben eine kleine Gestalt von der Mülltonne aus in ein Fenster hochstemmt. Wie ein Dieb, kann er nur gedacht haben. Vielleicht hat er sogar gerufen, um den Dieb zurückzuhalten. Ich habe allerdings nichts gehört. Wenig später wird er gesehen haben, wie statt eines Diebs der Sohn vom Chef aus der Haustür tritt, die schwere Mülltonne nach hinten in den Garten rollt, im Laufschritt zurückkommt, dabei die Arme und Beine wie blödsinnig in die Luft wirft und leise singt, ich bin ein Maharaja. Pfiffig wird er zu seinem Schreibtisch und den mageren Notizen seiner Predigt zurückgekehrt sein. Die Vision am Fenster hat ihm aber nicht die Augen für den Text der Offenbarung geöffnet. Stattdessen hat er am nächsten Tag ein langes Gespräch mit meinen Eltern geführt. Filme haben für mich eine überwältigende Anziehungskraft. Meine Eltern und meine Brüder unterhalten sich darüber, ob ein Film gut ist und warum. Mir ist das leider ziemlich egal. Ich will einfach nur raus aus meiner Welt und in eine andere hinein. Schon wenn ich ein Filmplakat sehe, packt mich die Sehnsucht. Dunkel soll es werden, der Alltag um mich herum verschwinden und auf der knisternden Leinwand soll eine Geschichte entstehen, die mich unterhält und wärmt. Wie jeder Süchtige sondiere ich alle Möglichkeiten, um an meine Droge heranzukommen. Prinzipiell scheinen Schwierigkeiten, die sich mir dabei in den Weg stellen, überwindbar. Ich bin auch bereit, menschlich zu enttäuschen und zu unschönen Mitteln zu greifen. Ich habe kein Geld. Das ist mehr als ein Satz. Das ist eine Lebenslage. Also habe ich die Klassenkasse veruntreut. Das heißt, ich habe mich angeboten, sie zu verwalten, damit ich ohne Probleme ins Kino gehen kann. Dass das niemand bemerkt hat, ist ein echtes Geschenk Fortunas. An dem Tag, als ich vor der Klasse ultimativ aufgefordert wurde, das Geld mit in die Schule zu bringen, ist meine Patentante Pia aus Mainz zu Besuch gekommen. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, bin hier an die Mauer geeilt, habe auf den Bretterverschlag gestarrt und an die Fluorid gedacht. Kubis schließt sein Auto nicht ab und im Handschuhfach bewahrt er das Geld zum Tanken auf. Mit Werkzeug aus dem kleinen Handwerkskasten meiner Mutter habe ich versucht, das Schloss der Flügeltüren aufzubrechen, aber über fürchterliche Kratzer und Verbiegungen bin ich nicht hinausgekommen. Ich habe auch überlegt, welchen Strafgefangenen ich überreden könnte, das Schloss zu knacken, den Wagen kurz zu schließen und gemeinsam mit mir nach Hamburg abzuhauen. Aber zu niemandem hatte ich genügend Zutrauen. Nachher kriegen die kalte Füße und schmerzen mich bei meinem Vater an, um gut dazustehen. Das alles habe ich meiner Patentante gebeichtet. Sie hat mir mit dem aufmerksamen Blick eines Eichhörnchens zugehört. Sie ist unverheiratet, arbeitet bei der Blutbank an der Uniklinik Mainz und hat mir mal gestanden, dass sie heimlich trinkt, so viel, bis ihr leichter wird und sie einschlafen kann. Meine Notlage hat sie sofort erfasst und das fehlende Geld für die Klassenkasse ersetzt. Dann hat sie eine Erklärung abgegeben, die ich nie vergessen möchte. Sie hat mir dringend abgeraten, so eine Veruntreuung je zu wiederholen. Man verliere seinen Ruf fürs ganze Leben. Bevor sie nach Mainz zurückkehrte, hat sie mir zu einer anderen Technik der Geldbeschaffung geraten. Sie muss meine Verzweiflung gespürt haben. Ihren Rat habe ich eine Weile mit Erfolg praktiziert. Vor unserem Küchenradio liegt das Restgeld vom Einkaufen. Das schiebe ich zu einem Zeitpunkt, den ich instinktiv erwischen muss, hinter das Radio. Wenn einer fragt, wo das Geld abgeblieben ist, sage ich, liegt hinterm Küchenradio. Habe ich da hingeschoben, damit es keiner wegnimmt. 2 Tage später ist das Geld vergessen und gehört mir. Mit Büchern, die mir ebenfalls das Leben ersetzen, wie Filme, mache ich es anders. Häufig bemerke ich beim Durchblättern in der Buchhandlung, dass in einem Text von mir die Rede ist. Dann besorge ich mir eine Zeitung, kehre ins Geschäft zurück und trage das entsprechende Buch verdeckt aus dem Laden heraus. So bin ich in den Besitz von Marcel Prousts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit gekommen. Natürlich haben die Leute recht, wenn sie sagen, dass ich zu jung bin, um Proust zu verstehen. Aber gleich auf der ersten Seite war mir klar, wovon der Erzähler spricht. Er spricht von seiner Kindheit. Man weiß nie genau, mit wem man es gerade zu tun hat, mit dem Kind selbst oder mit dem Erwachsenen, der sich an seine Kindheit erinnert. Jedenfalls geht's ums Einschlafen. Ein Junge, ungefähr in meinem Alter, vielleicht etwas jünger, erwacht eines Abends eine halbe Stunde, nachdem er eingeschlafen ist und hat alles Zeitgefühl verloren. Was er vorm Einschlafen gelesen hat, was er während der halben Stunde geträumt hat, alles stürzt mit anderen Erinnerungen durcheinander und plötzlich gibt es keine Zeit mehr. Oder alles ist gleichzeitig, was aufs selbe hinausläuft. Und weil mir das bekannt vorkam, habe ich dieses Buch gestohlen. Es gibt niemanden in meiner Umgebung, mit dem ich darüber reden kann, dass es Zeit eigentlich nicht gibt. Gerade hier an der Mauer frage ich mich oft, ob nicht alles gleichzeitig passiert und nur durch unsere Art zu leben in ein Nacheinander zerfällt. Ich neige dazu, das zu glauben. Leider fehlt mir das Handwerkszeug, um das zu Ende zu denken. Rembrandt war der Erste, der mich auf diese Idee gebracht hat. Als ich mit meinem Vater in Dahlem war, weil er den Mann mit dem Goldhelm bewundern wollte, stand ich im Saal nebenan vor einem anderen Rembrandt. Simson bedroht seinen Schwiegervater. Und da gehen mir anscheinend die Augen auf, denn ich entdecke, dass dieser Maler eine einzigartige Fähigkeit besitzt. Seine Farbe erzählt Zerfall. Er malt nichts anderes als den Übergang der Welt in Moder. Ganz gleich, ob es sich um Steine, Stoffe oder Menschenfleisch handelt. Was für eine berauschende Entdeckung. Mir jagt das Blut durch die Adern und verrät mir, dass ich Teil dieses Kreislaufs bin. In einem Augenblick habe ich begriffen, dass es der Zerfall ist, der uns zusammenhält, der alles zusammenhält. Wie in einem feinen Regen vibriert die ganze Welt im Zerfall. Das kann doch, denke ich mir, hier zwischen der Gefängnismauer und dem Bretterverschlag nicht anders sein als in der Kunst. Der Weg aus meinem Alltag ins Dunkel des Kinosaals bis zu dem Moment, wo das Licht auf der Leinwand zu flackern beginnt, ist gespickt mit Schwierigkeiten. Ich bin noch vorm Stimmbruch. An der Kinokasse vom Scala sitzt meistens nicht die Kassiererin, sondern ihr verhaltensauffälliger Sohn. Er ist etwas älter als ich und lacht ständig. Er besucht deshalb die Hilfsschule, ist aber meiner Meinung nach sehr intelligent. Wenn er mich sieht, hält er sich gleich die Hand vor den Mund, um sein Grinsen zu verbergen. Bei Filmen ab 16 versucht er mich ernsthaft zu fragen, wie alt ich bin. Ich drücke auf meine Stimmbänder, als hätte ich mich verschluckt und sage 16. Dann entfährt ihm ein Juchzer, er reißt die ersehnte Kinokarte von der Rolle, drückt sie mir in die Hand und ruft mir nach, sag bloß meiner Mutter nichts. Wenn die an der Kasse sitzt, brauche ich die Eingangshalle gar nicht zu betreten. Sie entdeckt mich schon von Weitem und schreit hinter der Glasabdeckung, du blöder Knirps, hau bloß ab, lass dich hier nie wieder blicken. Manchmal schwingt sie auch ihre lange Taschenlampe und ruft, bist du schon wieder da, du Cretin, willst du eine Tracht? Eine weitere Schwierigkeit ist die Verabschiedung von meinen Eltern. 9:45 muss ich aus dem Fenster. Meine Eltern sind dann natürlich noch nicht im Bett. Irgendwie muss ich verhindern, dass sie in mein Zimmer schauen, um mir gute Nacht zu sagen. Also verabschiede ich mich gegen 9:45 mit einem vorgefertigten Satz. Entschuldigt mich bitte, morgen wird ein anstrengender Schultag, ich muss früh ins Bett. Gute Nacht. Und dann küsse ich punktgenau die Stellen ihres Gesichts, die sie mir hinhalten, schaue noch, ob da irgendwo Argwohn zu erkennen ist und gehe in mein Zimmer. Jetzt lasse ich Ihnen eine Viertelstunde Zeit, falls Sie noch eine Frage an mich haben. Und dann gehe ich davon aus, dass Sie nicht mehr kommen. Gegen 11 liegen Sie selbst im Bett. Da habe ich mich schon längst aus dem Fenster gehangelt und begleite Charlton Heston als Ben Hur durchs Altertum, Kirk Douglas als Spartacus oder eben James Dean beim Autorennen. Viele Filme haben Überlänge. Wenn ich zurückkomme, ist es Nacht. Einen Hausschlüssel haben bei uns nur die Eltern. Ich muss also hinten in den Hof und die schwere Mülltonne bis vor mein Fenster rollen. Während ich in die Schwärze des Gartens eintauche, erwacht meine Angst. Als würden sie in Sirup waten, stemmen sich meine Beine gegen die Dunkelheit. Aber gleichzeitig lache ich und verhöhne mich selbst. Was soll denn James Dean von dir denken, wenn du zu feige bist, in den dunklen Garten zu gehen? Meine Muskeln zucken vor Lust, weil sie etwas tun, wovor sie Todesangst haben. Hinten am Schuppen, bei der Jauchegrube mit dem verrosteten Eisenblech und der rauschenden Tanne halte ich es kaum noch aus. Zitternd umschließe ich die Griffe der Mülltonne und freue mich unbändig, dass ich es bis hierhin geschafft habe. Dann rolle ich die Tonne, die je nach Wochentag unterschiedlich schwer ist, den ganzen Weg bis vor mein Fenster und steige in mein Zimmer ein. Keiner sieht mich. Nur im Haus gegenüber ist ein erleuchtetes Fenster. Da sitzt Pastor Kubis und wird mit seiner Predigt für den Sonntag nicht fertig. Während ich ins Zimmer gleite, spiele ich aus Übermut Einbrecher. Ich falle über mein Kopfkissen her. Hab ich dich endlich erwischt, Edgar. Diesmal entkommst du mir nicht. Und dann erwürge ich das Kissen. Aber leider muss ich noch mal raus. Auf Zehenspitzen schleiche ich zur Haustür hinaus und rolle die Mülltonne wieder zurück in den Garten. Da steigt die Angst von ganz alleine. Wenn ich die Tonne abgestellt habe, fühle ich mich federleicht. Wieder hat mich mein Gelächter voll im Griff. Der Triumph, alle Regeln verletzt und meine Angst besiegt zu haben, lässt mich Arme und Beine von mir werfen und jubeln. Ich bin ein Maharaja. Meine Eltern schlafen auf der anderen Seite, die hören nichts. Bequem schreite ich durch die Haustür. Am Tag, nachdem Kubis mich verraten hat, klopft meine Mutter an meine Zimmertür. Ganz zart und zerbrechlich wirkt sie. Wollen wir Tischtennis spielen, fragt sie. Etwas irritiert antworte ich, ja gerne, ich hole nur meinen Schläger. Schleppend geht sie vor mir die Treppe rauf. Die überlegt sich das nochmal, denke ich. Oben auf unserem geräumigen Dachboden stellt sie sich vor der Platte auf. Jetzt macht sie sicher gleich eine Angabe, aber es kommt nicht. Sie steht einfach nur da. Die Arme hängen schlaff an ihr herunter. Nun mach doch schon, bitte ich sie. Da wirft sie den Ball in die Luft, führt auch eine müde Schlagbewegung aus, aber viel zu tief, um den Ball überhaupt treffen zu können. Der klackert sich auf dem Fußboden aus und sie denkt gar nicht daran, ihm nachzuschauen, um ihn wieder aufzuheben. Geht es dir nicht gut, frage ich sie. Edgar, hast du mir nichts zu sagen? Antwortet sie und schaut mich an wie einen Fremden. Pause. Was soll ich dir zu sagen haben? Na, das wirst du doch wissen. Meine Lebenserfahrung sagt mir, dass man auf so eine Frage nicht eingehen darf. Hat der Buchhändler bemerkt, dass ich den Proust geklaut habe? Könnte sein. Wahrscheinlich geht es ums Kino und um das Geld dafür. Mein nächster Satz gerät mir etwas unwirsch. Sag doch, was du meinst. Sei bloß vorsichtig, warnt sie mich. Schon etwas lauter als vorher. Ich zucke die Schultern. Du kannst auch gleich zu Papa runtergehen, der wartet schon auf dich. Was soll man da machen? Eltern sind keine Einzelwesen, sondern eine Institution. Sehr ernsthaft sage ich, ich finde das nicht fair, wie du mich hier verhörst. Jetzt wacht sie auf. Nicht fair? Nicht fair? Aber wir, deine Eltern, sollen uns von dir anlügen lassen, ja? Das findest du wohl fair. Pause. Ich will jetzt von dir wissen, sagt sie und klopft. Ich will das jetzt von dir wissen, sagt sie und klopft mit der Schlägerkante auf die Platte. Ihre Augen bekommen Feuer. Friedrich der Große, mit dessen Zügen sie in bestimmten Momenten Ähnlichkeit hat, leuchtet durch sie hindurch. Du belügst uns doch, legt sie nach. Wieso? Das darf doch nicht wahr sein, ruft sie. Du belügst uns doch tagtäglich. Du stellst doch hier unser ganzes Zusammenleben in Frage. Pause. Nun komm schon, gib dir einen Ruck. Ich denke aber gar nicht daran, mir einen Ruck zu geben. Und dann redet sie einfach durch. Du erweckst hier doch einen vollkommen falschen Eindruck. Du tust so, als wolltest du dich gut auf die Schule vorbereiten. Und wir glauben dir das auch noch. Dein Vater und ich schauen uns an, wenn du uns gute Nacht gesagt hast. Sieh mal, ermutigen wir uns, wie vorbildlich unser kleiner Edgar jetzt arbeitet. Und was machst du in Wahrheit? Pause. Was soll denn das für eine Art von Zusammenleben in diesem Haus sein, wenn jeder dem anderen so frech ins Gesicht lügt? Wer sind wir denn für dich? Servietten, an denen du dir dein Lügenmaul abwischt? Das trifft mich, aber ich denke auch, kein schlechtes Bild, das mit den Servietten. Mit so einem Menschen wollen wir nicht unter einem Dach wohnen. Ich musste das so machen, sage ich, damit ihr nicht plötzlich in meinem Zimmer steht, um mir gute Nacht zu sagen. Sie scheint sich kurz zu wundern, dass ich doch sprechen kann. Dann höhnt sie, wir müssen uns in diesem Haus weder guten Morgen noch gute Nacht sagen. Wir müssen uns überhaupt nichts mehr sagen. Diese Missachtung anderen Menschen gegenüber ist widerlich. Gar nicht, weil wir deine Eltern sind, vor denen hast du sowieso keine Achtung, aber du könntest Achtung haben vor Menschen, die dir glauben, was du sagst. Ich könnte Sie darauf hinweisen, dass das Wesen der Lüge darin besteht, bei anderen Menschen eine unrichtige Annahme zu erzeugen. Aber ich lasse es. Wie viele Filme hast du heimlich gesehen? 2. Jetzt hör aber auf, sonst hole ich Papa rauf. Der wird dir die Wahrheit schon rausprügeln. Allein Frau Japs hatte ich mindestens 10 Mal gesehen. Sie hat sich nur nie getraut, was zu sagen, weil sie das nicht glauben konnte. Ein Kind nachts vorm Hollywood-Schinken. Frau Japs ist unsere Putzfrau. Erstaunlich, dass sie so oft ins Kino geht. Ich habe sie da nie gesehen. Wenn Pastor Kubis dich gestern Nacht nicht beobachtet hätte, wie du auf der Mülltonne standest und dich abgestrampelt hast, um in dein Zimmer zu kommen, würden wir dir immer noch glauben. Ich frage dich jetzt noch mal, wie oft warst du heimlich im Kino? Ich habe nicht mitgezählt. 10 Mal? 20 Mal? Eher 10. Mit welchem Geld? Ich gestehe knapp meine Technik mit dem Radio. Ach, Technik nennst du das? Das ist gestohlenes Geld, das weißt du. Du weißt ja, das Gefängnis ist nicht weit. Du brauchst nur aus dem Fenster zu gucken. Dieses Geld wirst du abarbeiten, mit abwaschen. Welche Filme hast du gesehen? Ich zähle auf, was mir gerade einfällt. Ben-Hur, die 10 Gebote, Spartacus, König der Freibeuter, gekreuzte Klingen. Dann den Film mit James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Horrorfilme, die Fliege und von Fritz Lang, Dr. Mabuse und M, eine Stadt sucht einen Mörder. Natürlich der Glöckner von Notre Dame. Ein paar Franzosen mit Jean Gabin und Belmondo und dann die Western, von denen nenne ich hier nur die besten, wie die glorreichen 7 und Stagecoach von John Ford. Am Schluss erwähne ich die Katze auf dem heißen Blechdach mit Liz Taylor und Paul Newman. Die beiden sind für mich der Inbegriff eines erotischen Paares. Ich erwarte mir vom bloßen Aussprechen ihrer Namen eine Stärkung meiner Situation. So, jetzt habe ich den ganzen Ballast der Wahrheit abgeladen. Soll sie sehen, wie sie damit zurechtkommt. Meine Mutter schweigt. Mit jedem Filmtitel, den ich genannt habe, muss sie meinen Wissensvorsprung erkennen. Sie ist klein geworden auf der anderen Seite der Platte. Die Macht ihrer moralischen Rigorosität scheint geschmolzen. Auf einmal steht sie da wie ein Kind, das lange Zeit Mutter gespielt und nun die Lust an dieser Rolle verloren hat. Und dann sagt sie verächtlich, die Katze auf dem heißen Blechdach. Das ist doch die Geschichte von diesem Schwächling, der sich auf Krücken durch den ganzen Film bewegt und seiner Frau kein Kind machen kann, der um seinen toten Freund trauert und seine Liebe zu ihm im Alkohol ertränkt. Paul Newman ist das, antworte ich trotzig und wundere mich, dass sie diesen Film kennt. Sie steht da wie ein todtrauriger Ausdruck deutschen Stolzes. Jetzt, hier an der Mauer, mit diesem hässlichen Schuppen im Blick, erfasst mich eine heftige Bewegung von Liebe zu ihr. Ich tue so überlegen. Das ist total fehl am Platz. Was weiß ich schon von ihr? Geh mal runter zu deinem Vater und entschuldige dich, sagt sie. Der wartet auf dich in seinem Arbeitszimmer. Es tut mir leid, sage ich quer über die Platte. Was tut dir leid? Die Lügen, der Diebstahl. Sie zuckt hilflos die Schultern und ich mache mich auf den Weg. Diese Treppe, mit jeder Stufe abwärts bewege ich mich in den Trichter der Bestrafung hinein. Warum tue ich das? Immer wieder einen Fuß vor den anderen setzen, um mich zu entschuldigen, um etwas wieder gut zu machen. Weil ich die anderen an den Punkt bringen möchte, die Sinnlosigkeit ihrer erzieherischen Bemühungen selbst zu erkennen. Mein Vater steht vor seinem Schreibtisch und schaut auf ein Zeitungsblatt. Es tut mir leid, sage ich von der Tür aus, dass ich euch so oft belogen habe, wenn ich abends ins Kino gegangen bin. Es klingt unbeholfen und nach Routine. Ein Gefühl der Reue ist nicht vorhanden, nur Müdigkeit. Mein Vater dreht sich zu mir um, nimmt mich achselzuckend zur Kenntnis. Seine Augen sind mit etwas anderem beschäftigt. Er verlässt das Zimmer durch die seitliche Tür, die Schiebetür zum Flügelzimmer, schließt sie, ohne mich noch einmal anzuschauen, und spielt das Thema des ersten Satzes von Mozarts A-Dur-Klavierkonzert KV 488.